Deutschlandfunk, kontrovers.
Der Klimawandel bereitet den Deutschen die meisten Sorgen, wenn es um Stabilität und Sicherheit geht. Erst dahinter kommt die Angst vor Terrorismus oder Migrationsbewegungen. So jedenfalls eine heute veröffentlichte Umfrage des Instituts INSA. Dieses Meinungsbild könnte auch ganz wesentlich von den Millionen Jugendlichen beeinflusst worden sein, die im zurückliegenden Jahr für mehr Klimaschutz auf die Straßen gegangen sind. Aber haben diese Proteste der Fridays for Future-Anhänger mehr erreicht als öffentliche Aufmerksamkeit? Hat der Streit um die Erderwärmung Gesellschaft und Politik wachgerüttelt? Ist das deutsche Klimapaket ein Erfolg? Oder nimmt die Bundesregierung die Forderungen der Schüler und Studenten doch nicht ernst genug? Stellt die junge Generation die Älteren zu sehr an den Pranger? Und warum polarisiert die Klimabewegung so sehr? 2019, das Jahr der Schulstreiks. Was haben die Klimaproteste gebracht? Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Martin Sagata am Mikrofon und drei Gästen. Helena Marschall ist Klimaaktivistin, eine Sprecherin der Klimastreikbewegung Fridays for Future. Sie ist 17 Jahre alt und macht gerade ihr Abitur in Frankfurt am Main, von wo sie uns auch zugeschaltet ist. Frau Marschall, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Oswald Metzger kennen Sie vielleicht noch als Wirtschafts- und Finanzpolitiker der Grünen. Er ist später zur CDU gewechselt und arbeitet heute als Publizist. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung, beschäftigt sich ausführlich auch mit Umweltpolitik und hat kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Demnächst ohne Auto«. Warum unsere Mobilität ohne eigene vier Räder nicht möglich, nicht ökologischer und nicht bezahlbar wäre. Ein Buch, in dem auch von Stickoxidhysterie und Klimaschutzpanik die Rede ist. Er ist uns aus Friedrichshafen zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Metzger.
Guten Morgen, Herr Sagata.
Und bei mir im Studio ist Georg Ehring, der Leiter der Umweltredaktion des Deutschlandfunks, der sich über die Feiertage hoffentlich etwas erholen konnte von der anstrengenden Klimakonferenz in Madrid, die ja in die Verlängerung gegangen ist und über die er Tag und Nacht für uns fast berichtet hat. Hallo, Herr Ehring.
Moin, Herr Sagata.
Wenn Sie uns zuhören, können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de und ich wiederhole auch nochmal die Telefonnummer 00800 4464 4464. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben, zur Frage 2019, das Jahr der Schulstreiks, was haben die Klimaproteste gebracht?
Ludwig aus Friedberg. Die Klimaproteste, die haben eine Menge gebracht. Schon alleine die öffentlichen Auftritte, die unsere Greta auf die Beine stellen konnte, die sind überhaupt nicht im Wert zu bezeichnen. Und unsere Politiker, die haben auch schon darauf reagiert und übertreffen sich mittlerweile mit ihren Forderungen.
Dr. Christoph Rode, München. Die Klimaproteste haben leider dazu beigetragen, dass statt sachgemäßer Lösungen die Klimafrage zu einer Religion ausgebaut wurde. Und wie der Vorfall mit dem WDR-Kinderchor zeigt, werden dort moralistische Fronten gezogen, aber keine sachlichen Auseinandersetzungen mehr ermöglicht.
So war aus Hannover. Ich denke, dass die Schulstreiks bewiesen haben, dass ein zielloses Gehabe der Jugend, die ja Konsumenten erster Klasse sind, überhaupt nichts verändert hat.
Thomas Fiedler aus Putlitz, die Kinder sollen weitermachen. Das ist richtig so. Denn die Erwachsenen scheinen nicht zu checken, worum es geht. Die Erwachsenen haben Angst um ihre Arbeitsplätze und die Kinder haben Angst um die Welt.
Gar nichts, diese blöden Drecksplagen, die sollen mal lieber in die Schule gehen. Die Drecksplagen und deren dreckigen Eltern haben doch noch nie irgendwas erlebt. Die schöpfen alle nur aus dem Vollen und jetzt werden alte Menschen als Klimaschweine bezichtigt. Das geht gar nicht.
Marianne Glockner aus Berlin. Die Schulstreiks haben viel Aufmerksamkeit erregt, aber ich glaube, in das Bewusstsein der Bürger hier sind sie nicht so vorgedrungen.
Tinel aus Nürnberg. Am Anfang hatte ich große Hoffnung, doch leider wird das Ganze jetzt ad absurdum geführt durch diesen zum Beispiel Satire-Song vom WDR. Ich meine, wo fängt's an, wo hört's auf? Also ich finde, dass dann gegenseitig Gesellschaftsgruppen aufgehetzt werden, geht gar nicht.
Sie haben es gehört, die Empörung über das Lied, in dem der WDR-Kinderchor das Lied »Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad« mit dem Refrain singt »Meine Oma ist eine alte Umweltsau«, die kommt auch bei den Anrufern durch, die uns heute Morgen da schon erreicht haben. Wobei man der Fairness halber wohl sagen muss, dass unsere Hörer eher etwas älter sind und dass das als Satire gedacht, zumindest gedachte Lied, dass sich nicht die Kinder oder Schüler ausgedacht haben, sondern das kam wohl von der WDR Redaktion. Wir werden darüber natürlich auch sprechen, ob es diesen Generationenkonflikt tatsächlich gibt beim Streit um den Klimaschutz. Dennoch, Helena Marschall von der Klimastreikbewegung Fridays for Future in Frankfurt. Um das Thema unserer Sendung heute 2019, das Jahr der Schulstreiks, was haben die Klimaproteste gebracht, um das besser einzuordnen, können Sie uns vielleicht doch erst mal kurz schildern, wie Sie selbst zu dieser Klimastreikbewegung gekommen sind und wie Sie dieses Jahr erlebt haben?
Ja, gerne. Also wir haben zum ersten Mal Mitte Dezember 2018 angefangen zu streiken. Greta hatte eine Rede gehalten auf der Klimakonferenz in Katowice. Und dann haben wir irgendwie ganz viele Menschen auf einmal überall in Deutschland gesagt, okay, wir machen das jetzt auch, wir fangen jetzt auch an, die Schule zu bestreiken, weil das so nicht weitergehen kann und weil wir jetzt eine effektive Klimapolitik brauchen angesichts der Krise, in der wir stecken. Und dann haben wir uns, die erste Demo haben wir einen Abend vorher organisiert in Frankfurt und dann haben wir es irgendwie die nächste Woche wieder gemacht und die Woche danach wieder. Und jetzt streiken wir schon seit über einem Jahr und ich bin irgendwie immer mehr in die Organisation reingerutscht und mache jetzt auch sehr, sehr viel Arbeit dafür.
Und wenn Sie auf das Jahr zurückblicken, hat es was gebracht aus Ihrer Sicht?
Also natürlich hat es unheimlich viel gebracht. Das Jahr war richtig krass. Ich habe super viel erlebt. Wir haben alle super viel erlebt. Wir haben Millionen Menschen auf die Straßen mobilisiert. Wir haben den öffentlichen Diskurs komplett verschoben. Menschen sprechen über die Klimakrise und das ist schon mal ein Riesenschritt, weil das ist vor einem Jahr nicht so viel passiert. Also die Menschen sprechen erstmal über die Situation, in der wir sind. Das ist der erste Schritt, also dass wir überhaupt anerkennen, dass wir in einer Krise stecken. Der zweite Schritt, dass wir auch was dagegen tun und der natürlich sehr, sehr dringend ist, sehe ich leider noch nicht so richtig. Also das Klimapaket ist ja ein kompletter Witz, das ist unsozial, uneffektiv.
Das Klimapaket der Bundesregierung.
Genau, und das heißt, die Politik, die wir ja die ganze Zeit mit unseren Streiks ansprechen und von der wir wollen, dass sie handelt, hat überhaupt noch nicht geliefert. Und da sehe ich jetzt, dass die Gesellschaft außerhalb den Parlamenten einfach viel, viel weiter ist als die Politik. Und da ist jetzt Zeit, dass nachgelegt wird.
Sprechen wir mit einem Politiker. Oswald Metzger von der CDU, stellvertretender Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung und Wirtschaftsliberal, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Herr Metzger, zu unserer Frage, was haben die Klimaproteste bewegt in diesem Jahr? Hat Sie selbst das auch irgendwie wachgerüttelt oder beeinflusst oder gar nicht?
Natürlich beeinflusst einen eine solche mediale Debatte. Also zunächst sage ich mal, offen war meine Reaktion, als ich bin jetzt 65, war meine Reaktion, Gott sei Dank kriegt die Jugend den Arsch wieder hoch. Richtig drastisch formuliert, weil ganz lange gab es überhaupt nichts politische Bewegung bei den Jugendlichen. Und im Lauf des Jahres hat aber dieser erste sozusagen emotionale Eindruck sich relativiert, weil das ist eine solche Verabsolutierung, die ich aus meiner eigenen Jugend kenne. Ich bin auf die Straße gegangen gegen die Nachrüstung. Wir haben damals gesungen, besuchen Sie euch Europa, solange es noch steht, weil wir Angst hatten vor den Pershing-Raketen. Und wenn ich mir vorstelle, wenn man sozusagen mit so einer Emotionalisierung Politik macht, dann ist es ein relativ kurzfristiger Hype und die Sachpolitik sieht dann im Ergebnis, im Rückblick betrachtet, ganz anders aus. Also zum Thema Nachrüstung zum Beispiel, wahrscheinlich ist ohne die Nachrüstung wäre der Fall des Ostblocks überhaupt nicht denkbar gewesen. Also das Todrüsten im Prinzip der Amerikaner Richtung Osten hat funktioniert. Und wir haben gemeint, wir könnten mit Sitzstreiks und Blockaden vor Raketensilos das Ganze verändern.
Und das halten Sie jetzt für vergleichbar?
Ich halte praktisch diese Aufbegehrenswelle für vergleichbar. Und insofern vor allem, weil wir, wenn wir jetzt unsere nationale Bilanz ziehen, also wir Deutschen liefern 2% des CO2-Ausstoßes weltweit, Europa mit dem Green New Deal 10%. Und wenn Sie angucken, in Madrid haben auch außereuropäische Länder massiv gebremst. Was nützt es uns, wenn wir jetzt hier den Eindruck erwecken, hört auf die Wissenschaft, Politik folgt uns Fridays for Future-Leuten und gleichzeitig an anderen Stellen der Welt Steinkohlekraftwerke gebaut werden, AKWs gebaut werden, der Energiehunger steigt. Was nützt das uns? Das ist doch eine apokalyptische Vision, die überhaupt keine reale Veränderung bewirkt.
Die Frage kann ich gleich an Georg Ehring weitergeben, den Leiter unserer Umweltredaktion von der UN-Klimakonferenz kurz vor Weihnachten zurück, die ja ziemlich enttäuschend verlaufen ist, da in Madrid aus Sicht der Klimaschützer jedenfalls. Herr Ehring, haben diese Klimaproteste außer Aufmerksamkeit etwas erreicht?
Erstmal finde ich gut, dass Sie Aufmerksamkeit gebracht haben. Die Jugend hat das Thema plötzlich auf die Tagesordnung geschickt, indem sie merken, ja, wir sind diejenigen, die die Erderwärmung ausbaden müssen. Wer jetzt heute 20 ist, lebt vielleicht bis 2080, in die ungefähr so liegt die Lebenserwartung 2080, 2090 und wird damit wahrscheinlich mitkriegen, dass es sehr viel deutlich wärmer wird, dass Katastrophen zunehmen, dass solche Hitzewellen, die wir im Moment als Vorgeschmack ja in den letzten zwei Jahren erlebt haben, zunehmen. Und das haben ganz viele Jugendliche begriffen. Und das erste ist immer die Aufmerksamkeit. Das zweite ist dann die Aktion. Das kann man in Europa, finde ich, auch schon sehen. Also einmal mit dem deutschen Klimapaket, das war anfangs ein ganz kleines Päckchen und dann musste in eine vernünftige Richtung nachgebessert werden, weil viele Menschen eben vom Klimaschutz jetzt doch mehr erwarten, als dass er die Spritpreise verschont, sondern dass da auch Ergebnisse bei rauskommen müssen. Wir haben das europäische Klimapaket, das schon fast in die Richtung dessen geht, was für den Beitrag zum 1,5 Grad oder 2 Grad Ziel erforderlich ist. Und wir haben eine Ausstrahlungswirkung auf andere Länder. Europa ist im Moment ein bisschen vorne ran, aber wir dürfen uns nicht einbilden, wir wären die Vorreiter im Klimaschutz. Das ist eines der wenigen Länder, die halbwegs angemessen Klimaschutz machen, so ist zum Beispiel Marokko. Indien gehört in diese Kategorie. Also da passiert in anderen Ländern durchaus was. Und kurz zum Argument, Deutschland trägt ja nur 2% zur Erderwärmung bei. Wir haben 1% der Weltbevölkerung. Das heißt, wir tragen pro Kopf weit überdurchschnittlich bei. Und die Welt ist nun mal in kleine Länder aufgeteilt. Wenn jeder so tut, als wäre der eigene Beitrag vernachlässigbar, das sieht man auch beim individuellen Beitrag zum Klimaschutz, dann kommt überhaupt nichts raus und das wäre die Katastrophe. Und ich glaube, das hat die Jugend begriffen und da freue ich mich auf was.
Herr Metzger, das war ja fast schon eine Replik auf das, was Sie gesagt haben. Mhm. Sehen Sie diese Ausstrahlungswirkung oder kann man das, was Sie gesagt haben, interpretieren? Na gut, in Deutschland ohnehin nicht viel bewirken kann, legen wir die Hände in den Schoß.
Nee, keine Frage. Also ich halte auch den Klimawandel, auch menschengemacht, tatsächlich für real. Also nicht, dass Sie mich da falsch verstehen. Und zum Zweiten ist es ja auch so, dass wir zwar ein hochentwickeltes Land sind, aber gerade die Deutschen und die Europäer beweisen, dass man mit unserem Bruttoinlandsprodukt also wesentlich energieeffizienter Wirtschaftsleistung erzielen kann als andere Länder. Das ist jetzt eine Replik an Georg Ehring, weil die Europäer beweisen ja, dass man hier effizienter agiert. Wenn wir alle den Pro-Kopf-Steigerungsverbrauch an CO2 hätten wie Schwellenländer, dann gnade uns Gott auf diesem Globus. Und der zweite Punkt ist, Deutschland hat ja für sich in Anspruch genommen, und das sage ich jetzt als früherer Grünen-Politiker, der selber mal für das Energieeinspeisungsgesetz gestimmt hat, also im Prinzip die Vorstufe dieser sogenannten deutschen Energiewende. Wir haben da leider eine negative Vorbildwirkung, weil außer dass bei uns die Strompreise im kommenden Jahr die teuersten der ganzen Welt sind, für Privatverbraucher und für Wirtschaft, wirkt das natürlich wenig ansteckend für andere Länder. Macht Deutschlands Politik nach, dann zahlt eure Bevölkerung auch den Preis. Also ich sehe da uns in einer gigantischen Zwickmühle. Und wenn wir es lösen wollen, müssen wir es mit einem Zertifikatehandel machen, dass CO2 einen Preis kriegt, sektorübergreifend und möglichst international. Und da gibt es ausgerechnet an der Jahresschwelle zum Jahr 2020 Hoffnung, weil seit ein paar Tagen klar ist, dass die Chinesen in einen Emissions-CO2-Zertifikatehandel einsteigen. Und ich finde, da sollten wir Deutschen und Europäer unbedingt gucken, dass das europäische Zertifikatehandelssystem und das chinesische sozusagen auch in den Handelsabkommen, dass man das miteinander verknüpft, das wäre effektiver Umweltschutz global betrachtet.
Wenn ich das recht sehe, ist das ja, oder soll das im Sommer besprochen werden bei einer Konferenz zwischen
Deutschen im September oder in Leipzig.
Ja, zwischen Deutschen und Chinesen. Frau Marschall, Sie haben vorhin beklagt, es würde sich überhaupt nichts tun in der Politik. Sie sind enttäuscht von der Politik. Es ist immerhin dieser CO2-Preis pro Tonne noch mal deutlicher angehoben worden als ursprünglich geplant auf 25 Euro. Da sagt immerhin Ottmar Edenhofer, der Direktor des angesehenen Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, das sei ein mutiger Schritt. Gehen Sie da ein bisschen mit?
Ja, also das Problem ist ja, dass, also Falschwitscher hat ja im Anfang vom Jahr Forderungen aufgestellt und der wissenschaftlich wird uns halt eine Tonne CO2 später 180 Euro kosten. Und eine effektive CO2-Bepreisung müsste sich halt an diesen Preis annähern, um auch effektiv zu sein und eine Lenkungswirkung zu haben. Und das Problem ist, dass wenn diese CO2-Preis so gering ist, dann wirkt das überhaupt keine Wirkung, ruft das überhaupt keine Wirkung hervor, sondern macht irgendwie nur Sachen teurer und dann zahlt man halt ein paar Cent mehr für den Sprit. Und das funktioniert halt nicht.
Aber Sie sagen doch, man soll auf die Wissenschaft hören. Das ist gerade die, was Sie bei der Politik beklagen. Jetzt gilt ja Ottmar Edenhofer hier als quasi der Guru der Klimapolitik in Deutschland, der Sie eigentlich sonst auch, glaube ich, unterstützt. Wenn der jetzt sagt, das ist ein mutiger Schritt, kann man das dann alles so abtun?
Ja, also ich habe mich ja jetzt mit diesem Zitat nicht genau auseinandersetzt. Ich weiß ja nicht genau.
Ich habe es auch nur oberflächlich gelesen.
In welchem Kontext er das gesagt hat, deswegen kann ich mich dazu jetzt nicht so richtig äußern. Aber zumindest den wissenschaftlichen Stand, den ich gelesen habe und die Studien besagen, dass wir einen höheren CO2-Preis haben müssen und einen höheren Einstiegspreis haben müssen, damit das Ganze eine Lenkungswirkung hat.
Dafür haben wir einen Experten in unserer Runde, Georg Ehring. Ist das was? Ist das ein mutiger Schritt? Ist das ein Anfang?
Ja, das ist ein mutiger Schritt und genau das ist es. Es ist ein mutiger erster Schritt. Der CO2-Preis müsste deutlich höher sein, um eine Lenkungswirkung zu schaffen. Wir haben ja, finde ich, seitdem ich mich mit Klimapolitik beschäftige, gibt es immer einen krassen Widerspruch zwischen dem, was notwendig wäre, um Klimaziele zu erreichen. Bei 1,5 Grad ist ausgerechnet worden, jedes Jahr müssen die Emissionen ab sofort weltweit um 7,5% sinken. Das ist weit ab jeder Realisierbarkeit, aber wenn wir das nicht schaffen, wird es auf der Welt ziemlich ungemütlich. Und dann gibt es konkrete Klimaschritte, die man auch mal loben kann, wie das Ottmar Edenhofer gemacht hat. Zertifikatehandel, wenn da zwischen Deutschland und China was zustande kommt, wäre das auch ein Grund zu loben. Es sei denn, man nimmt es als Ausrede, anderswo nichts mehr zu tun, dann wäre es ja vielleicht sogar ein Rückschritt. Aber der Widerspruch zwischen Wort und Tat ist so, dass man leicht dazu neigt zu sagen, ja, das ist doch alles nicht genug, das reicht doch nicht, das bringt es doch nicht. Dem ersten Schritt müssen halt schnell zweite, dritte und vierte folgen und man darf sich nicht die Illusionen machen, dass das reicht. Mhm. Aber wenn ein erster Schritt gegangen wird, ist das doch gut.
Herr Metzger, Ihnen geht das unter Umständen zu weit oder in die falsche Richtung, dieses Klimapaket. Aber sehen Sie, dass das ein mutiger Schritt ist, wie Herr Edenhofer das sagt, wenn wir das so richtig zitieren?
Der Einstieg in den Zertifikatehandel finde ich richtig. Gleichzeitig ist es natürlich so, wir vertrauen eben nicht nur auf das marktwirtschaftliche Instrument, sondern wir machen gleichzeitig eine Vielzahl von Subventionsfässern auf, ob Pendlerpauschale, ob Förderung der E-Mobilität. Also wir glauben nicht ans marktwirtschaftliche Instrument. Und es gibt doch auf der europäischen Ebene ein gutes Beispiel, dass der Zertifikatehandel mit marktwirtschaftlichen Methoden funktioniert, weil immerhin unterliegen 45% aller CO2 oder Treibhausgasemissionen in Europa dem europäischen Zertifikatehandel. Flugverkehr europäischer inbegriffen, Energiewirtschaft, Industrie, also energieverbrauchende Industrie.
Aber was ist denn dann mit dem Sozialen, wenn Sie die Marktwärtschaft jetzt so betonen? Sie
sind auch Vorsitzender der Erhard-Stiftung. Ich will auf den Aspekt raus, dass wir dort mit dem Zertifikatehandel trotz relativ niedriger Preise in der Vergangenheit die Einsparvorgaben genau erreicht haben. Und ich finde, es ist ein grotesker Irrtum, dass man meint, dass nur ein möglichst hoher Preis Effizienz erreicht. Wir müssten doch dort am meisten CO2 einsparen, wo es zunächst am günstigsten ist. Wir können ja unsere Volkswirtschaft kaputt machen und am Schluss streiken dann die gleichen Leute, die heute für den Klimaschutz eintreten, streiken dann für sozialen Ausgleich oder gegen hohe Inflationsraten im Energiebereich oder auch bei Nahrungsmitteln. Also deshalb, man muss in komplexen Systemen auch komplex denken und nicht banal.
Hieße ganz konkret mit einem Satz oder mit zwei, drei Sätzen, wir haben nur noch wenig Zeit.
Sektorübergreifend Zertifikatehandel machen und auf die Marktmechanismen schauen. Da, wo die Wirtschaft selber, dann Industrie, Verbraucher die effizientesten Einsparstrategien fahren. Die Politik gibt nur die Einsparziele vor, aber wo sich der Preis am Markt dann entwickelt, das entscheidet der Markt und nicht der Deutsche Bundestag oder das Europäische Parlament oder wer auch immer.
2019, das Jahr der Schulstreiks. Was haben die Klimaproteste gebracht? Das ist heute unser Thema in Kontrovers. Wir wollen jetzt Hörer zu Wort kommen lassen. Und während die ersten Anrufe, die wir vorhin eingespielt haben, während die eher kritisch waren gegenüber den Klimaprotesten, bietet sich in den E-Mails, die wir erhalten, da doch ein etwas anderes Bild. Ich zitiere mal einige. Da schreibt uns ein Hörer: Es bleibt doch immer etwas von einer großen Bewegung. Ich werde mir nie wieder im Leben ein Auto kaufen und mich auch nie mehr an das Steuer eines Autos setzen. Eine ganz andere Art zu leben habe ich mir antrainiert. Die Klimaproteste bestätigen mich in meinem Handeln und denken, das haben sie gebracht. Eine etwas jüngere Hörerin offenbar schreibt uns das Argument, dass die frühere Klimabewegung nichts gerissen hat und wir diesen Trend nun einfach erleben, weil es Zeit dafür ist, ist ja wohl haltlos. Gut, ich bin selbst noch jung, aber es fühlt sich doch anders an, endlicher, ultimativer. Wenn wir alle endlich mal am selben Strang ziehen, dann können wir so verdammt viel erreichen. Und eine Hörerin schreibt uns: Was mich an der gegenwärtigen Diskussion so schockiert, ist der Shitstorm, der auf Greta Thunberg niedergeht. Die Leute hacken auf unterstem Niveau auf dem Mädel rum, um sich nicht mit den Argumenten zu befassen. Ich hoffe inständig, dass den jungen Leuten nicht der Mut verloren geht, dass sie sich nicht entzweien lassen von Menschen, die gern einen Keil in die Bewegung schlagen würden. Und wir haben Herrn Roloff in Hamburg am Telefon, der uns angerufen hat. Guten Morgen, Herr Roloff.
Ja, guten Morgen. Ja, ich wollte mich mal dazu äußern. Und zwar, ich erlebe sehr oft, dass Leute, ich mache sehr viele ehrenamtliche Arbeiten, zu mir sagen, ach, das bringt ja doch nichts, da kannst du ja nichts machen. Ja, dann tu doch was, dann veränder das doch oder so. Also denen kann ich immer nur sagen, wenn jeder nur etwas, nur eine Sache tut, jeder auf der Welt, dann sieht die Welt anders aus. Ich meine, ich mache sehr viele Dinge. Ich bin seit 40 Jahren Vegetarier. Ich mache Deutsch- und Mathematikunterricht mit Ausländern. Ich trenne meinen Müll ewig. Ich gehe mit Jute-Säcken zum Einkaufen. Ich kaufe keine Plastikflaschen mit Wasser und so weiter und so weiter.
Das heißt, da haben die Klimaproteste bei Ihnen offene Türen eingerannt?
Ja, aber ich mache das schon seit Jahrzehnten. Insofern, ich fühle mich jetzt nur bestätigt.
Und das ist ein Plädoyer, wenn ich es so recht verstehe, an die Jugendlichen da weiterzumachen. Ne?
Ja, unbedingt.
Ja, danke, dass wir auch diese Stimme mal drin hatten. Wir hatten nämlich vorhin sehr, sehr viel Kritisches über die Jugendlichen. Herr Roloff, ich bedanke mich ganz herzlich für den Anruf. Gebe weiter an Herrn Kausche aus Gifhorn, der uns von dort angerufen hat. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde.
Ja, Ihr Anliegen?
Ja, mir kommt die Fridays for Future Bewegung so ein bisschen vor wie die 68er. Mhm. Ja, was haben die protestiert gegen Muff, Spießigkeit und. Und was haben sie letztlich getan? Das Leben ihrer Eltern hinterhergelebt und konsumatorisch sehr wohl noch ein paar Zacken schärfer. Und nichts anderes werden die jetzt lamentierenden Teenager letztlich auch machen. Sie sind naiv und dürfen das auch sein. Irritierend finde ich nur, dass viele Erwachsene auf demselben Naivitätslevel sind und sich da einklinken. Ich möchte mal nur zwei Naivitäten aufgreifen, die mich besonders schnell auf die Palme bringen. Die Politiker. Die Politiker bräuchten doch nur machen so und so und so und Hebel da und da umlegen und der Klimawandel wäre gestoppt. Warum tun sie es denn nicht? Die Antwort ist einfach, sie können nicht. Weil die Menschen es nicht wollen. So einfach.
Mhm. Und Punkt zwei?
Naivität Nummer zwei. Man möge doch das Erdöl im Boden lassen. Frau Marschall, nicht wahr? Wir leben in einem noch nie dagewesenen Saus und Braus. Und die Basis dieses, wie ich es nenne, Überwohlstandes ist Energie. Darüber sind wir uns einig, ja? Diese Energie war, ist und bleibt Erdöl. So ziemlich alles, was wir von Relevanz produzieren, ist aus Erdöl oder durch Verbrennung von Erdöl produziert. Möchte ich ein Beispiel bringen, nämlich die Windkraft. Das ist ein schönes Beispiel. Kurz durch eine Anlage mal auseinandergenommen, angefangen bei den Rotoren. Die Rotorblätter werden laminiert mit einem Kunstharz, das aus Erdöl hergestellt wird. 20, 30 Tonnen oder noch mehr braucht man dafür. Die Stahltürme, wenn Sie mit der Stahlproduktion mal ans ganz vorne ja, anfangen.
Herr Kausche, lassen Sie uns nicht zu sehr in diese Klimadiskussion pro und contra jetzt wissenschaftlich einsteigen. Die Diskussion haben wir oft genug geführt in Kontrovers. Aber wenn Sie mir erlauben, bedanke ich mich herzlich für Ihren Anruf und gebe mal den Punkt weiter, dass Sie sagen, Sie werden da an 68 erinnert und dass die damals auf die Straße gegangen sind, dann ihren Eltern hinterhergelebt haben, ganz genauso eigentlich gelebt haben, trotz des Protests dann anschließend. Ich gebe das mal weiter, bedanke mich und gebe das mal weiter an Helena Marschall. Sehen Sie diese Befürchtung? Also man kritisiert jetzt die ältere Generation und läuft in die Gefahr, ähnlich zu leben. Oder wie ist das in Ihrem Umfeld?
Also ich sag mal so, wenn wir die Klimakrise nicht bekämpfen und dann müssen wir sowieso nicht mehr so viel hinterherleben. Es sterben jetzt schon Menschen. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Australien brennt, Brasilien brennt, der Kongo brennt. Wir hatten in Deutschland jetzt einen Hitzesommer hinter uns. Also ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so viel Sorgen, dass ich meinen Eltern hinterherlebe, weil Veränderung wird kommen, ob wir sie wollen oder nicht. Und wir können entweder diese Veränderungen selbst herbeiführen, indem wir eine Energiewende machen, indem wir eine Verkehrswende machen. Oder wir tun nichts und dann wird die Klimakrise sowieso alles verändern.
Aber wie ist das in Ihrem Umfeld? Das würde mich interessieren. Erleben Sie das? Also wir hatten jetzt die Diskussion einer Schulklasse, die schwer in die Kritik geraten ist, die sich da bei Fridays for Future wohl engagiert hat, die dann eine Klassenfahrt, eine Kreuzfahrt gemacht hat. Wir haben jetzt im Zusammenhang mit diesem Streit um die WDR Satire, den Hinweis, dass dieser Kinderchor, der da gegen die Klimakrise ansingt und gegen die ältere Generation, was da Satire sein soll, dass die auf einer Südkorea-Tournee waren. Also ist da dieses Bewusstsein auch in Ihrer Generation? Wird das gelebt?
Ich würde auf jeden Fall, also ich sehe auf jeden Fall, dass viele Menschen auch durch Fridays for Future klimabewusster selbst handeln. Allerdings möchte ich darauf gar nicht so sehr den Fokus legen, weil letztendlich leben wir halt in einem System und solange sich die politischen Rahmenbedingungen nicht ändern, solange wir zum Beispiel keinen Zugverkehr ausbauen, dann wird es natürlich billiger und einfacher bleiben, Auto zu fahren und dann nehme ich es auch niemand übel, der das tut, weil wenn das die einzige Wahl ist oder die günstigere Wahl, dann ein Mensch halt das sich nicht leisten kann, zum Beispiel mit dem Zug zu fahren, dann ist es ja nicht die Schuld von den Menschen, sondern die Schuld von der Politik und dem System, die das uns eingebockt hat. Und das finde ich, und darauf legt ja Fridays for Future auch immer wieder den Fokus. Und da sagen wir nicht, die Politik muss einen Schalter umheben, wie auch eben ein Hörer gesagt hat. Also Politik ist kompliziert, das bestreite ich ja gar nicht. Aber trotzdem haben wir die politischen Möglichkeiten und Mechanismen, eine Veränderung herbeizuführen. Und dass diese Veränderung einfach ist, sage ich überhaupt nicht, aber sie muss trotzdem stattfinden.
Oswald Metzger, gehen Sie da mit diesem Politikversagen? Sie haben ja das Buch jetzt geschrieben, dass das Auto in Zukunft auch noch notwendig sein wird. Aber man könnte ja sagen, die deutsche Autoindustrie hat verdammt lange sogar mit Betrug auf die falschen Mittel gesetzt. Warum ist ausgerechnet diese deutsche Autoindustrie, die so lange für Wohlstand gesorgt hat in Deutschland, nicht in der Lage gewesen, da den Vorreiter zu spielen für neue, für alternative Energien?
Die Frage müssen Sie an die Vorstände der Automobilhersteller richten und Sie können sie auch an die Kunden richten.
Ich frage Sie mal, weil Sie haben ein Buch drüber geschrieben, Sie haben sich ja damit ausdrücklich befasst.
Deswegen. Richtig, also ich glaube ganz einfach, dass die Debatte, die wir in der Vergangenheit geführt haben, die führten wir immer politisch so, dass wir die Grenzwerte erhöht haben, ohne Rücksicht drauf, ob die tatsächlich in der Praxis erreichbar sind. Das ist das eine. Also über Europa hat man quasi die Grenzwerte verschärft und wundert sich jetzt, dass ab 2021 die deutschen Hersteller, ohne dass sie Kleinwagen mit E-Batterie betriebenen Autos im Portfolio haben, dann Strafzahlungen fällig sind. Also das verstehe, wer will. Und dass die Automobilhersteller mit ihrer Software-Manipulation Tür und Tor geöffnet haben gegen das Autobashing, das stimmt auch. Auf der anderen Seite fragen Sie mal unsere Hörer, wie viele Leute im Alltag auch in den Städten, nicht nur auf dem Land, Auto fahren. 83% in Deutschland fahren die Leute mit dem PKW von der gesamten Verkehrsleistung. 83%, wir reden seit Jahrzehnten von Verkehrswende. Als ich vor 20 Jahren im Bundestag saß, hat man von Verkehrswende geredet, vom Umswitchen auf den öffentlichen Verkehr. Frau Marschall hat gerade beklagt, der öffentliche Verkehr sei teuer. Es ist ein Witz. Der öffentliche Verkehr deckt gerade mal etwa 40% seiner Kosten durch Fahrgelderlöse. 60% zahlt heute schon der Steuerzahler. Und Auto ist auf jeden Fall teurer. Und trotzdem nutzen die Leute das Auto. Warum? Weil unsere gesamte Volkswirtschaft, unsere gesamte Siedlungsstruktur, die gesamte Infrastruktur ist darauf angelegt, auf individuelle Mobilität. Und an dem Punkt, da sieht der Umweltjournalist dran vorbei, da sehen die jungen Leute dran vorbei, wenn es darum geht, dass man sie morgens in die Schule fährt an Tagen, wo nicht gestreikt wird, dann hocken sie sich auch in den SUV ihrer Eltern. Das ist die Widersprüchlichkeit, das haben die Alten wie die Jungen. Und die Politik muss mit der Widersprüchlichkeit der Bevölkerung umgehen. Die Leute wählen praktisch wählen sie grün in der Hoffnung, dass sie damit sozusagen eine Art Ablasshandel machen, obwohl sie eigentlich im Alltag, also gerade Grünwähler, zum Beispiel wesentlich mehr fliegen wie andere. Die schämen sich mehr, grüne Wähler, dass sie fliegen. Aber fliegen tun sie mehr als andere, weil sie es sich leisten können.
Ja, Herr Ehring schüttelt zwischendurch mal den Kopf. Sie gehen da nicht mit?
Nee, ich denke mir vor allem, wenn man Mobilität, wenn man Wohlstand erhalten will, da muss man dafür sorgen, wie das in Zeiten der Klimakrise noch weitergeht. Dass wir können uns nicht mehr leisten, das Erdöl weiter zu verbrennen. Das heißt, wenn wir mit privaten Autos weiter von A nach B kommen, dann müssen die erstens anders angetrieben werden. Im Moment ist ja der Favorit das Elektroauto. Es kann sein, dass die Brennstoffzelle das auch nochmal irgendwann wird.
Richtig.
Und dann müssen die Autos kleiner und sparsamer werden. Jeder, der mal kurz auf die Straße guckt, sieht, dass die Grenzwerte für die Autoindustrie locker zu erreichen sind, wenn man die Autos nicht so dick bauen würde. Die Motorentechnik, auch die konventionelle Motortechnik, hat Riesenfortschritte gemacht und die werden gesteckt in noch stärkere Motorisierung, in noch dickere Autos. Wenn man die Autos so relativ klein lassen würde, wie sie früher mal waren, dann könnte man damit das 3-Liter-Auto, das 2-Liter-Auto und noch besseres erreichen und man hätte ein bisschen mehr Zeit, den Übergang zum Elektroauto zu machen. Aber die Voraussetzung dafür, Wohlstand, das in Saus und Braus leben, wie das Herr Kausche vorhin gesagt hat, wenigstens halbwegs zu erhalten ist, dass man schnell zu neuen Techniken übergeht, dass man den Verbrennungsmotor ganz schnell ausmustert, so schnell wie es technisch geht, dass man die Windräder baut und die Kohlekraftwerke stilllegt, so schnell wie es geht, dann kriegt man das auch ohne Klimabelastung hin. Aber das ist der Fortschritt, der dann von den Leuten, die sagen, wir wollen weiter in Saus und Braus leben, dann blockiert wird. Und das ist ein Widerspruch.
Dann mache ich jetzt bloß einen kleinen tagesaktuellen Aufschlag aus Baden-Württemberg. Heute bzw. morgen wird ein Atomkraftwerk Philippsburg 2 stillgelegt, das bisher 10 Terawattstunden Strom im letzten Jahr lieferte, 15% des Verbrauchs in Baden-Württemberg. Die Landesregierung, grün, schwarz, erklärt, die Versorgungssicherheit ist trotzdem gewährleistet, weil wir importieren dann im Zweifelsfall eben Strom aus Frankreich, das ist Atomstrom, oder Strom aus Polen, das ist Kohlestrom. Das ist die Widersprüchlichkeit der Politik.
Ja, und jetzt fragen wir wieder die Hörer. Aus Thüringen hat uns angerufen Herr Weber.
Ja, guten Tag. Ich wollte zum einen darauf hinweisen, dass es mich ziemlich ärgert, wenn immer mit richtigen Zahlen gelogen wird. Also diese 2%, die wir nur beitragen, da fehlt also erstens, dass wir die ganzen klimaschädlichen Produktionen ins Ausland verlagert haben und die dann dort angerechnet werden, wir das dann aber anschließend verkaufen. Und es fehlt, dass wir ganz viel klimaschädlich hergestellte Produkte aus dem Ausland beziehen. Da wird das CO2 auch denen angelastet, aber wir benutzen die Sachen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich finde, dass immer das falsche Narrativ angewendet wird. Wenn es um Energiewende geht, dann wird bei den Investitionen von Kosten gesprochen, die die Energiewende verursacht. Wenn es um andere Investitionen geht, dann heißt es wunderbar, die deutsche Wirtschaft investiert in die Zukunft. Das ist bei der Energiewende auch so. Man kann es am EEG sehen, das haben 50 Länder nachgebaut und der Erfolg war so umwerfend, dass selbst die Befürworter also um Mehrfaches übertroffen wurden, was da herstellbar ist.
Mhm. Welche Schlussfolgerung ziehen Sie daraus? Was fordern Sie?
Ich fordere, dass nicht so falsche Argumente benutzt werden, die dann von der AfD und ähnlichen Leuten aufgegriffen werden, sondern realistisch beschrieben wird, wie wir in der Weltwirtschaft im Ausland sozusagen unseren Dreck produzieren. Und ich wünsche mir, dass die Narrative so gemacht werden, dass die Bevölkerung nicht abgeschreckt wird, sondern realistisch sieht, wie ist das eigentlich wirtschaftlich? Mhm. Also zum Beispiel auch die Trassen, die Stromtrassen, die sind 40 Jahre lang vernachlässigt worden. Und jetzt heißt es ja, das sind die Kosten für die Energiewende. Im Grunde genommen ist es das Nacharbeiten dessen, was die Firmen zur Mobilisierung von Erträgen unterlassen haben.
Also wir haben also da einen gewaltigen, ja, also wir haben dann gewaltigen Nachholbedarf, meinen Sie. Ja. Herr Weber, danke, danke für den Anruf. Ich frage mal Helena Marschall, wir können jetzt die Klimadebatte mit Pro und Contra hier nicht klären in dieser Sendung, das ist ganz klar. Aber Herr Weber hat da jetzt auch wieder was angesprochen. Man muss das so organisieren, die Energiewende und den Kampf gegen den Klimawandel, dass die Bevölkerung nicht abgeschreckt wird. Beschäftigt Sie das? Sehen Sie das in Ihrem Alltag?
Total. Also wir brauchen natürlich eine Klimawende oder eine Energiewende, die inklusiv ist und die halt alle mitnimmt. Und aber Fridays for Future, also ich zumindest versuche das ganz, ganz viel anzusprechen, dass ich irgendwie auch natürlich irgendwie so ein bisschen eine Vision habe, dass wenn wir eine Verkehrswende durchführen, wenn wir eine Energiewende durchführen, dass die Lebensqualität und dass viel, viel mehr Menschen sich irgendwie beteiligen können und in der Stadt umherkommen können. Und es gibt da auch ganz viele coole Konzepte. Also in München zum Beispiel, wenn man frisch nach München zieht, bekommt jede Familie einen Monat lang kostenloses ÖPNV-Ticket. Und ganz, ganz viele Menschen beschließen dann tatsächlich überhaupt kein Auto zu kaufen, sondern dieses ÖPNV-Ticket weiter zu bezahlen. Und somit werden dann auch die Kosten gedeckt von diesem ersten Monat. Und ich finde, das beweist, dass wir einfach ein bisschen so ein Umdenken brauchen und dass wir die Menschen quasi zeigen, dass wir zeigen können, dass es auch anders geht und dass es anders funktionieren kann und dass es auch anders tatsächlich viel schöner sein kann.
Sie haben vorhin gesagt, die Jugend hat gar keine Alternative, als wir gefragt haben, wie ist das mit, ob man sich da, das, was sich heute da tut, mit ihrer Bewegung, ob man das mit 68 vergleichen kann. Weil sich unsere Hörer derart mit dieser WDR-Satire beschäftigen, mit dieser geplanten WDR-Satire, wo es da in dem Lied heißt, da meine Oma ist eine alte Umweltsau. Da haben wir am Anfang gleich einige Hörer sich auch lautstark ihren Ärger abgelassen. Vorhin, was wir in unserer Sendung schon gehört haben, da schreiben, jetzt höre ich, zitiere mal einen, das Lied war sicher etwas frech, aber zum Telefonfeedback ihrer Hörer vorhin fällt mir nur ein, getroffene Hunde bellen, genauso wie die 60-jährige Businessfrau, die die Polizei bemühte, weil sie sich von Fridays for Future Protesten ihren Mercedes nicht sofort ausparken konnte. Laut schimpfend auf die Jugend, traurig, schreibt uns dieser Hörer, weil es unsere Hörer und offenbar auch die Medien derart bewegt, wenn man heute Zeitungen aufschlägt. Frau Marschall, was sagen Sie? War das jetzt überzogen? Schadet sowas Ihrer Bewegung?
Also dieses Video war ein Spaß, das hat der WDR gemacht. Auch wenn Leute sich dadurch attackiert gefühlt haben, dann ist das zwar schade, aber ich habe irgendwie deutlich größere Probleme als irgendein Satirevideo in meinem Leben. Ich meine, es sterben gerade Menschen von der Klimakrise. Ich meine, wenn sich Leute durch irgendein Video gekränkt haben, dann würde ich sagen, ist das eher ein Problem mit unserer Diskussionskultur als ein Problem mit dem Video.
Ja. Die dahinterstehende Frage gebe ich vielleicht auch mal an Georg Ehring weiter, wie der das empfindet. Ist ja, gibt es bei diesen Umweltprotesten, die polarisieren ja auch irgendwo. Das merken wir auch immer, wenn man diese Beschimpfungen von Greta Thunberg liest oder hört. Ist das ein Generationenkonflikt geworden?
Da sind Generationenkonflikte drin. Vielleicht noch ein Satz zu dem Lied. Die Erregungsmaschine geht immer los, sehr stark von Leuten, die das gar nicht zu Ende hören. Das Lied endet mit, meine Oma fliegt nicht mehr, sie ist geläutert, meine Oma ist doch keine Umweltsau. Und Flugreisen ist ja eine Sache, die da ganz stark im Mittelpunkt steht. Fliegen tun viel mehr die Jungen, fliegen tun viel weniger die Alten. Und was wünschenswert ist, wenn jeder sich an die eigene Nase packt, wie kann ich meine Umweltbilanz verbessern? Die Älteren vielleicht nicht so dicke Autos fahren, die Jungen nicht so viel fliegen zum Beispiel, nicht so viel Mode konsumieren, dann wird was Positives bei raus. Das wird immer so zu einem Konflikt gemacht, wer ist der Schlimmere, wer ist der Bessere, sondern produktiv ist, wo habe ich noch Luft nach oben und das dann umzusetzen.
Herr Metzger, gehen Sie mit? Ist die Aufregung übertrieben? Hat es einen Kern?
Also ich bin jemand, der Satire prinzipiell gut findet, aber die meisten Leute verstehen Satire nicht. Insofern ist es praktisch jetzt wahrscheinlich eine Folge, dass man natürlich auch Aufhänger sucht bei der Antiklimabewegung, sie zu diskreditieren. Aber was es auf keinen Fall ist, die Umweltdebatte, ein Generationenkonflikt. Wirklich nicht. Also wenn Sie die Pro-Kopf sozusagen Schadstoffbelastung oder Treibhausgasbelastung mal hochrechnen, dann ist wahrscheinlich die Großelterngeneration die deutlich weniger CO2-ausstößende Generation, weil sie einfach noch in Zeiten groß geworden ist, wo man nachhaltiger agiert hat. Und die jüngere Generation ist wesentlich konsumorientierter und damit auch CO2-ausstoßender. Und insofern halte ich den Konflikt wirklich für künstlich. Mhm. Das insgesamt, was ich beobachte in der Umweltbewegung, ist allerdings etwas, was auch die Medien betrifft. Ich finde, ganz selten hat eine Protestbewegung, die quasi über einen Schulstreik gestartet ist, es geschafft, so vereinnahmt zu werden durch eine freundliche Berichterstattung der Medien, auch der Öffentlich-Rechtlichen, dass man am Schluss den Eindruck hat, quasi die beherrscht sozusagen die komplette Gesellschaft. Und meine Erfahrung aus meiner Zeit als aktiver Politiker war oft diejenige in der alten Welt vor den sozialen Netzwerken, wenn sie an die Haustüren gingen und geklingelt haben und mit den Leuten geredet haben, hat ganz oft die Menschen privat was ganz anderes bewegt als das, was das Aufregerthema in den Medien war. Und ich sehe das heute genauso und deshalb glaube ich, dass die...
Aber immerhin waren ja Millionen auf den Straßen.
1,4 Millionen. Also wissen Sie, wenn ich jetzt an die Nachrüstungsdebatte denke...
Waren es weniger, ne?
Nein, da waren es mehr. Also 1,4 Millionen war ja an verschiedenen Orten. Im Bonner Hofgarten waren es mal über eine halbe Million bei der Nachrüstung. Mhm. Also eine halbe Million an einer Stelle in Deutschland gab es jetzt in der beim Klimaprotest nie.
Aber wir erinnern uns heute noch dran. Ne?
Also, wir erinnern uns heute dran. Auch an die Menschenkette von Ulm nach Stuttgart über die Schwäbische Alb natürlich. Dass Sie dabei
waren. Jetzt will ich noch ganz schnell mich bei Herrn Samberger entschuldigen, der uns aus Bocholt anruft, schon etwas länger in der Leitung ist. Wir gehen auch auf die Nachrichten zu. Aber Herr Samberger, vielleicht können Sie Ihren Punkt noch einbringen. Was beschäftigt Sie bei dem Thema?
Ja, guten Tag zusammen. Hallo. In der Runde. Mich beschäftigt sehr viel und ich bin sehr verärgert, wie man immer über die Frau Thunberg losgeht und was die alte weiße Männer, ich bin jetzt auch 66, ich bin ein bisschen älter wie der Herr Metzger, erlauben ist unmöglich, weil sie machen mit ihrer Politik, ob es jetzt in der Wirtschaft ist oder die Politiker oder auch die normalen Menschen, sie machen die Erde kaputt und kapieren das nicht. Ich habe jetzt keine Kinder und Enkel, Gott sei Dank, aber andere haben Kinder und Enkel. Ich weiß gar nicht, wie man so dumm sein kann. Die mögen vielleicht politisch oder in ihrem Leben sie zu weit gebracht haben, Doktortitel, alles Mögliche. Aber es sind für mich leider, viele Leute sind politische Analphabeten. Es tut mir leid. Ich muss leider so hart mit meiner Generation oder wie auch immer mit den Leuten ins Gericht gehen, weil das ist unmöglich. Verstehst? Mhm. Wir hinterlassen der Welt eine Wüste. Verstehen Sie? Also das ist für mich unmöglich.
Mhm. Herr Samberger, danke für diesen Anruf und diesen Einwand. Ich frage gleich Helena Marschall, empfinden Sie das so? Oder haben Sie eine Erklärung, warum diese Umweltbewegung und warum auch Greta Thunberg so polarisiert, dass es diese Angriffe immer wieder gibt?
Also irgendwie fühlen sich ja Menschen bedroht, dadurch, dass wir unsere Zukunft retten wollen und dadurch, dass wir irgendwie noch eine lebenswerte Erde erhalten wollen. Da fühlen sich irgendwie Menschen irgendwie bedroht durch. Und das finde ich sehr schade. Aber ich denke, das ist halt einfach was sehr grundsätzlich Menschliches, dass man sich durch Veränderungen bedroht gefühlt. Und also ich denke mal, grundsätzlich ist es halt das Problem, dass wir natürlich eine sehr klare Stellung beziehen. Also wir sagen quasi, wir stecken in einer Klimakrise, das ist wissenschaftlich bewiesen. Wir steuern gerade auf 3-4 Grad Erwärmung zu und es muss was getan werden. Und das ist natürlich ein sehr klares Statement. Und mit klaren Statements lässt sich halt auch klare Gegenstellung beziehen. Das ist natürlich anders, wenn man nur so wischiwaschi sagt, ja, Veränderung müsste mal passieren, irgendwann, ganz langsam. Dadurch fühlt sich natürlich niemand angegriffen. Also das ist ja kein Problem, da können sich alle mit vereinen. Aber dieses Wischiwaschi haben wir halt jetzt schon 40 Jahre lang gemacht und jetzt stecken wir halt mitten in der Krise drin.
Mhm. Und wir gehen in die letzte halbe Stunde dieser Sendung zum Thema 2019, das Jahr der Schulstreiks. Was haben die Klimaproteste gebracht? Beginnen wollen wir wieder mit Hörern, die uns zunächst geschrieben haben. Ich zitiere aus einer E-Mail: Die Klimaproteste haben ein viel zu lange vernachlässigtes Thema auf die politische Agenda zurückgeholt. Einen Generationenkonflikt würde ich nicht darin sehen, sondern die Ängste der Menschheit vor notwendigen Veränderungen. Ein anderer Hörer schreibt uns: Eigentlich ist es doch eine Ungeheuerlichkeit, dass es erst dem Einsatz einer Minderjährigen und dem Aufstand der jungen Generation bedurfte, die ja, das meint er auf die Minderjährige oder die Generation, die ja größtenteils bedauerlicherweise noch nicht wählen darf, bis die verantwortlich gewählten, da setzt er in Klammer die unverantwortlichen gewählten Politikakteure, sich überhaupt halbwegs ernsthaft mit dem Thema der enorm schnell voranschreitenden, vom Menschen ausgelösten Klimakatastrophe befassten. Und eine Hörerin haben wir in der Leitung, Frau Paul aus Wuppertal. Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen in die Runde. Ja, ich habe eine Anmerkung, die ich gerne loswerden möchte.
Nur zu.
Und zwar haben wir ja auch insgesamt ein großes Gerechtigkeitsproblem. Das heißt, wir haben viel Geld in wenigen Händen und viele haben wenig Geld. Und wenn jetzt diese Energiewende ansteht, die ich absolut befürworte und die ich auch für notwendig halte, müsste man da auch mehr Gerechtigkeit walten lassen. Und ich schlage da vor, dass man zum Beispiel, wir sind ja alle bei Energieanbietern, wo wir unsere Strompreise, Gaspreise und so zahlen, die kennen ja unseren Verbrauch, dass man einen Standardverbrauch festlegt, den müsste man dann halt, wie gesagt, festlegen, der nicht erhöht wird vom Preis. Und der, aber was darüber hinausgeht, das müsste dann sozusagen als Luxus oder beziehungsweise müsste dann höher bezahlt werden, sodass man dann selber erstmal einen Einfluss hat auf seinen eigenen Verbrauch, also eine Motivation, den eigenen Verbrauch auch zu drosseln. Und es ist auch gerechter. Das Gleiche gilt auch für Autos, für die großen Autos. Die sind nun mal zu groß, sie verbrauchen mehr. Da müsste man auch anders mit umgehen. Die müssten auch mehr bezahlen.
Mhm. Danke für die Anregung. Ich gebe es gleich weiter, bedanke mich. Nein, ich sehe auch noch, wir haben noch einen weiteren Hörer. Herr Schlemper, passt das? Ja, in Lörrach. Sind schon durchgeschaltet. Ja, hallo. Ja.
Guten Morgen zusammen. Ja, also ich habe mich vorhin etwas aufgeregt, weil bereits jetzt kurz vor Ende des Jahres dieses Thema schon wieder hoch gehypt, wegen der Medien natürlich, auch wegen des Internets. Ich habe darauf hingewiesen, dass also die Phänomenologie nicht ausreicht. Also die Beschreibung der Klimakrise ist jetzt seit langer Zeit beschrieben worden, das kennen wir alle.
Aber wir hatten diese Schulproteste, diese Straßenproteste, das war ja der Anlass. Das ist,
ja,
das
genau.
ist schon neu. Darüber wollen wir heute reden, was das bewirkt hat.
Aber die Proteste gehen nicht, es mangelt den Protestierenden an der Kompetenz, die Komplexität zu verstehen. Also das ist einfach dermaßen an der Oberfläche, da sagt natürlich jeder, toll, dass sich endlich was bewegt, aber es wird dann behauptet, die Wissenschaft hätte bereits Lösungen. Dem ist aber leider nicht so. Wenn das so wäre, dann wären diese Übergänge erfolgt. Aber wir leben ja jetzt in einer Krisensituation, die massive Disruptionen hervorbringen wird. Aber die Proteste allein bringen die Lösung nicht.
Ja, das nehme ich an, dass das die Protestierenden ähnlich sehen. Ich danke für den Anruf. Ja. Gib's mal beides vielleicht weiter an Helena Marschall von Fridays for Future. Also jetzt diese Wissenschaftlichkeit, dass die Proteste das nicht bringen, das war der letzte Punkt. Fangen wir vielleicht damit an. Was sagen Sie dazu?
Also das Kommentar habe ich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Also ich denke mal, dass die Jugendlichen, die seit Monaten auf der Straße stehen, tatsächlich sich sehr viel mit der Wissenschaft befasst haben, obwohl sie das eigentlich gar nicht müssen. Also eigentlich irgendwie hätte ich Basketballtraining dreimal die Woche. Das habe ich aufgehört, weil ich sehr viel Arbeit habe mit der ganzen Organisation. Und ich habe mich ziemlich viel eingelesen in das Thema. Und ich würde auch sagen, dass viele Menschen, die sich bei Fridays for Future engagieren, auch irgendwie mehr Bescheid wissen als das Thema, als die Durchschnittsbürgerin. Aber irgendwie darüber hinaus verstehe ich jetzt nicht, was die Kritik ist.
Das gebe ich noch mal gleich weiter, bevor wir da auf diesen Wohlstand, auf die Wohlstandsfrage kommen, die Strompreise. Das sparen wir uns kurz noch auf, um Georg Ehring da noch ins Geschäft zu bringen, sage ich mal, den Leiter unserer Umweltredaktion. Hat die Wissenschaft die Lösungen noch nicht, wie das eben Herr Schlemper angemerkt hat?
Die Lösungen sind da. Die sind auch schon seit einiger Zeit da. Die Lösungen sind ganz viele Lösungen da. Übergang zu erneuerbaren Energien, aufhören, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen. Die Techniken entwickeln sich immer weiter. Wir haben jetzt ganz riesige Fortschritte bei der Batterietechnik, bei der Speichertechnik. Erneuerbare sind inzwischen in manchen Weltregionen billiger sogar als alte Kohlekraftwerke weiterlaufen zu lassen. Was fehlt, ist der politische Wille. Und Wissenschaft setzt sich nicht alleine durch, sondern da braucht es einen politischen Wumms dahinter, und den bringt gerade Fridays for Future mit dem Aufruf, hört auf die Wissenschaft. Man muss ja nicht vielleicht die gesamten wissenschaftlichen Erkenntnisse selber verstehen, das ist ja auch alles ziemlich kompliziert, aber das, was rauskommt, das kann jeder verstehen, und wenn die sagen, hört auf die Wissenschaft, dann ist das einfach vernünftig.
Aber komplex denken darf man schon, Herr Gehring, wenn wir jetzt gerade uns anschauen, also was der letzte Hörer, so habe ich es verstanden, angemahnt hat, ist eben die Welt ist komplex und sozusagen nationale komplette Alleingänge sind tödlich, weil sie gleichzeitig praktisch den Ast absägen, auf dem auch der Wohlstand beruht, nämlich auch wirtschaftliche Prosperität. Und wenn Sie sich jetzt gerade die Energiewende angucken, Sie sagen natürlich, regenerative Energien ist aber prima. Aber Sie wissen genau, dass wir zum Beispiel jetzt dieses Jahr wieder einen ausgeprägten November hatten mit vielen Nebellagen. Da scheint wenig Sonne, gibt es keine Photovoltaik, die erzeugt 7% im laufenden Jahr an regenerativer Energie. Windenergie 17%, auch die brachte im November sehr wenig wegen Windstille. Und wenn Wind nicht weht und Sonne nicht scheint, dann müssen eben andere Energieträger im Augenblick sozusagen die Energieerzeugung sicherstellen. Und Wind weht viel im Norden. Die Leitungen von Nord nach Süden scheitern nicht an der Politik, sie scheitern an den Bürgern, an zahlreichen Einsprüchen, weil die Planungsverfahren nicht vorankommen wegen der Bürgerwidersprüche. Auch das gehört zur Widersprüchlichkeit der Politik. Man kann sich als Friday for Future-Kämpfer schon hinstellen und sagen, die Politik pennt. Aber wenn die gleichen praktisch jungen Menschen in der Region dann gegen die Starkstromleitungen von Nord nach Süd protestieren, wenn Grundstückseigentümer keine Rechte einräumen, was machen sie dann bitte schön? Dann bleibt der Windstrom in Schleswig-Holstein. Dort ist der Strom teurer. Deshalb hat Felbermayr, der Präsident vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, jetzt vor ein paar Tagen vorgeschlagen, man soll regionale Strombörsen einführen, damit vielleicht der Strom aus dem Norden billiger wird und damit ein ökonomischer Anreiz auch besteht für den Bau der Trassenleitungen, trotz der Bürgerwidersprüche. Sowas finde ich spannend. Aber das ganze Thema zeigt, wie komplex dieser Zusammenhang ist, jenseits auch der sozusagen der nationalen und globalen Dimension. Auch national haben wir eine unglaubliche Vielzahl von Widersprüchlichkeiten, die auch darin liegen, dass Wählerinnen und Wähler die Politiker nicht nur wählen wegen der Klimakatastrophe. Da haben zwar die Grünen davon profitiert, teilweise profitiert sogar die AfD davon, weil sie sagt, Klimawandel ist Schwachsinn. Aber die anderen verlieren, und im Endeffekt müssen wir eben auch zugeben, als ältere Generation, die Alten, die über 60-Jährigen gehen deutlich stärker zum Wählen als die Jungen. Deshalb wird die Politik im Zweifelsfall, egal was sie sozusagen verbal im Mund führt, immer die Interessen der Alten stärker im Fokus haben als die der Jungen. Das ist so.
Frau Marschall, wenn wir das, was Herr Metzger jetzt gesagt hat, noch vielleicht aufgreifen, hat ein Hörer vorhin, glaube ich, auch geschrieben oder hat es gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, ganz genau, die Jungen müssten mehr Mitsprache bekommen. Also hieß das auch mal, das Wahlalter absenken auf 16?
Also das ist natürlich keine offizielle Forderung von Fridays for Future, aber ich finde das eigentlich ziemlich cool, weil wir sehen immer wieder, ich meine, die Durchschnittsalter der Kohlekommission war 57 Jahre, und diese Gesetze, dass wir erst 2038 aus der Kohle aussteigen, ich meine, das kriegen wahrscheinlich ein paar von denen überhaupt gar nicht mehr mit, und das sind halt Beschlüsse, die am Ende meine Generation irgendwie die Auswirkungen erleben muss. Und wenn dann Jugend mehr mitsprechen könnte, und das wäre natürlich sehr wichtig, dass quasi die Menschen, die auch von diesen Gesetzen und von dieser Politik am Ende die Auswirkungen spüren, da auch mitgestalten können. Aber letztendlich höre ich irgendwie ganz oft und auch immer wieder in diesem Gespräch, dass ganz viele Vorwürfe und dass irgendwie Fridays for Future Sachen nicht verstehen würde und nicht verstehen würde, dass Politik kompliziert ist oder dass diese Vorgänge und diese Problematiken kompliziert ist. Und das bestreiten wir ja auch gar nicht, dass diese Gespräche, die wir führen müssen und der Wandel, der stattfinden wird oder stattfinden muss, kompliziert ist und dass das keine einfachen Lösungen sind. Mhm. Trotzdem brauchen wir aber die Lösungen, denn wir haben klare Kipppunkte in unserem Klima. Und wenn wir das 1,5-Grad-Ziel überschreiten, was in den nächsten 7 bis 9 Jahren, je nachdem, wie man fragt, passieren könnte, dann hilft uns alle Kompliziertheit überhaupt nicht mehr, weil dann dieser Ball quasi ins Rollen gebracht wird und nach einem Kipppunkt das halt auch nicht mehr aufgehalten werden kann. Und ich finde, es fehlt halt einfach ganz viel die Dringlichkeit. Und dass irgendwie das nicht auf einen Schlag und ganz einfach geht, ist ja klar. Aber dass es passieren muss, weil wir halt sonst überhaupt nicht mehr über unsere Volkswirtschaft und so diskutieren müssen, ist halt auch klar.
Herr Stadtlander aus Hamburg ist am Telefon. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Grüß Sie.
Ja, vieles ist ja schon gesagt worden. Nochmal vielen Dank für diese Sendung jetzt zum Jahresende. Ich denke, es ist sehr schön, dass Fridays for Future jetzt auch dem Letzten gesagt hat, Klimawandel findet statt und wir alle sind gefordert. Ich selber gehöre zu diesen Boomer-Generationen, also 64, noch gerade noch mit dabei, 1964 wohlgemerkt. Und wir haben alle in den 70er Jahren oder die Mehrheit wenigstens von uns vom Club of Rome diese Analysen bekommen, dass dieser ewige Wachstumswahn, den wir haben, natürlich auch die Umwelt schädigen wird und dass das auch Grenzen des Wachstums gibt. Trotzdem haben wir aber mehrheitlich alle so weitergemacht. Und diejenigen, die umgestellt wurden, die wurden belächelt oder wurden gesagt, ja, deine Payoff-Periode von deiner Photovoltaikanlage, die ist über 10 Jahre, das ist ja Unsinn. Ja, und jetzt plötzlich ist der Druck höher da und alle jammern, weil es natürlich auch ans Portemonnaie geht. Es wäre billiger geworden, wenn wir früher umgestellt hätten. Und jetzt gibt es weiter eine Diskussion, auch in Ihrer Sendung, ist die Technologie da? Ja, sie ist da. Vielleicht ist sie in 10 Jahren noch weiter. Das heißt aber nicht, dass ich nicht jetzt handeln muss. Und je länger wir warten, desto teurer wird's. So ähnlich wie mit dem PC. Da könnte ich ja auch immer warten, weil nächstes Jahr ein neues Modell kommt oder ein Handy. Aber wir haben es dann irgendwann mal alle gekauft und müssen es vielleicht auch wieder wechseln. Also die ganze Diskussion verschärft sich natürlich, weil es auch jung gegen alt ist. Und die Alten sind die Mehrheit. Aber die Alten dürfen nicht immer nur rumsetzen und jammern, sondern müssen sich an die eigene Nase fassen. Mhm. Da bin ich sehr wohl selber mit auch angesprochen.
Ja, danke für den Anruf. Der Leiter unserer Umweltredaktion hat häufig genickt bei dem, was Sie gesagt haben, muss ich jetzt sagen. Georg Ehring, ist da was dran an dem Vorwurf, den Herr Metzger vorhin gebracht hat? Also die Medien stehen da eindeutig auf der einen Seite, hypen das Thema, stellen diese Proteste derart heraus, dass sie das Ganze da noch befördern. Ist da was dran?
Ich habe es anfangs völlig gegensätzlich erlebt. Die große Diskussion, als Fridays for Future aufgekommen war, müssen die denn während der Schulzeit streiken? Im Moment haben wir die Streiks der Flugbegleitergewerkschaft UFO. Ich habe das noch von keinem gehört, dass die möglicherweise während ihrer Freizeit streiken sollten und alle Flugzeuge fliegen lassen sollten. Also da war eine große Kritik an einem Randaspekt dieses Protestes. Es ging wenig ums Klima, sondern sehr viel um die Schulpflicht. Das hat sich dann zum Glück ein ganzes Stück geändert. Auch deswegen, weil die Schülerinnen und Schüler mit ihren Forderungen schlicht und einfach recht haben. Man sagt, das sind keine Wissenschaftler, das war auch eine häufige Kritik, das sind ja keine Wissenschaftler, was sagen die denn? Die sagen aber, hör auf die Wissenschaft und dann guckt man, zappalot, die Wissenschaft sagt das Gleiche und da kann man ja schlecht was dagegen sagen.
Mhm. Frau Marschall, die Frage, die Frau Paul vorhin noch aufgeworfen hat am Telefon, die haben wir noch nicht behandelt, die sagte, das sei ein Wohlstandsproblem auch, dass sich sozial Schwächere so eine Klimawende kaum leisten können. Das, was sie da vorgeschlagen hat, Frau Paul, war, glaube ich, dass es erstmal einen niedrigeren Strompreis für einen geringeren Verbrauch gibt und der Strompreis dann erst stark ansteigen sollte, wenn man darüber hinaus verbrauchen würde. Was Ähnliches wollte sie auch fürs Auto fahren. Sind das Überlegungen, die Sie mittragen? Ich glaube, es wird Ihnen ja auch vorgeworfen, dass diese Fridays for Future-Bewegung, dass die getragen würde von Wohlstandskindern.
Also erstens rufen wir auf unseren Demos ja ganz oft What we want, climate justice. Und diese Klimagerechtigkeit stellt genau diese Frage auf. Also Klimakrise wirkt ja jetzt schon überwiegend im globalen Süden und auf Menschen aus, die quasi sehr wenig tatsächlich zur Klimakrise beigetragen haben. Da wird ja mehrheitlich im globalen Norden das meiste CO2 ausgestoßen. Und das ist genau diese Sachen, die wir auch besprechen müssen, dass die Klimakrise und dass die Lösungen der Klimakrise nicht die gleichen ungerechten Strukturen fortsetzen, die quasi jetzt schon vorhanden sind, und dass wir mit unseren Lösungen natürlich auch sozial gerecht handeln. Und das ist halt auch durchaus möglich. Also es gab ja im Vorlauf zum Klimapaket mehrere Studien, dass wir den CO2-Preis auch sozial gerecht gestalten können, dass es quasi eine Art gibt, einen Ausgleich zu schaffen. Das ist leider nicht umgesetzt worden. Also die Pendlerpauschale subventioniert einfach Autofahren, und das können sich halt mehrheitlich, davon profitieren halt auch Menschen, die sich das eher auch leisten können. Ja.
Herr Metzger, wie kann man das lösen am Land? Pendlerpauschale ist die Antwort der Regierung, dass man sagt, die Leute, die auf dem Land aufs Auto angewiesen sind, die bekommen dann Ausgleich über die Pendlerpauschale. Sehr ökologisch ist das ja auch nicht. Was schwebt Ihnen vor? Wie will man das lösen?
Ich hätte den Kopfbetrag praktisch zurückgegeben an die Leute, ähnlich wie in der Schweiz, praktisch als Preis. Das Zweite, auch im Hinblick auf das, was die Frau Paul angemerkt hat zum progressiven Preis beim Sprit, den haben wir. Das sind sich die meisten Leute nicht bewusst. Gerade die SUVs schlucken natürlich mehr Sprit. Die schweren Fahrzeuge, die sich vielleicht auch ein bisschen begütertere Leute leisten können, da bezahlen sie, wenn sie Benzin tanken müssen, 65 Cent pro Liter Energiesteuer plus 19% Mehrwertsteuer drauf, und für Dieselfahrzeuge 45 Cent. Also das heißt, da haben sie die progressive Bepreisung, die Frau Paul vorgeschlagen hat. Auch wieder ein Beispiel dafür übrigens, dass ich glaube, ein Hörer hat vorhin mal das Wort Analphabetentum. Wir sind ein Volk des ökonomischen Analphabetentums, weil wir Zusammenhänge nicht mehr sehen und auch die Widersprüche in unserer aktuellen Steuergesetzgebung, auch was Umwelt betrifft, nicht berücksichtigen.
Also insofern, wie wollen Sie das regeln? Also ließe sich dann, müsste man da steuerlich eingreifen, weil wenn ich das gelesen habe, ich muss sagen, oberflächlich, ich bin da jetzt nicht der Spezialist, aber ich habe gelesen, die meistverkauften Autos, SUVs, das nimmt zu.
Ja, richtig. Und die Autoindustrie freut sich drüber, weil da die Margen höher sind. Und Dudenhöfer, sozusagen der oft auch im Öffentlich-Rechtlichen zitierte Autoexperte, sagt ja, die E-Mobilität wird sich nur durchsetzen, weil die Autohersteller brauchen die SUV-Verkäufe, um damit die Investitionen für die E-Mobilitätswende in ihren Fabriken stemmen zu können. Also so pervers kann man natürlich argumentieren. Wir können es nur stemmen, aus meiner Sicht, wenn wir auf die Marktmechanismen einer intersektoralen, also sektorübergreifenden Emissionszertifikatehandel umsteigen. Da gibt es übrigens wo früher Lagarde Chefin war, Christine Lagarde, vom Internationalen Währungsfonds, eine Studie, wenn weltweit sozusagen sektorübergreifende CO2-Bepreisung bei $75 pro Tonne vermiedene CO2-Ausstoßes läge, dann könnten wir die 1,5-Grad-Ziele noch erreichen. Wohlgemerkt, $75. Frau Marschall hat vorher von €180 geredet, was für Fridays for Future ein Wert wäre. $75 sind eine ganze Menge Holz, aber auch in dem Kontext will ich nochmal an den Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, Felbermayr, erinnern, der gesagt hat, Leute, der Vorteil einer marktwirtschaftlichen Bepreisung von CO2 liegt darin, dass die Marktakteure, je globaler man das einführt, umso eher dort das CO2 einsparen, wo es für vergleichsweise wenig Geld zu erreichen ist, also wo die Effizienz am höchsten ist. Und deshalb würde ich Halleluja rufen, wenn der Preis nicht ins Gigantische steigen müsste, sondern wenn der Preis durch den Marktmechanismus relativ niedrig läge und aber trotzdem die vorgegebenen Einsparziele der Politik dann erreicht wurden, so wie wir es in Europa in den letzten 15 Jahren jetzt mit dem europäischen Zertifikatehandel erreicht haben. Und in die Richtung geht ein marktwirtschaftliches Prinzip, dann schreibt auch nicht die Politik vor, ob wir jetzt E-Batterieautos brauchen oder ob wir Wasserstoffautos brauchen. Dann schreibt die Politik auch nicht vor, ob wir jetzt die CO2-Einsparung in dem Sektor der Volkswirtschaft erreichen, in der Landwirtschaft, bei der Wohnungsheizung oder im Verkehr oder in anderen Sektoren. Das wäre sozusagen mein freiheitlicher Appell an eine vernünftige
die Komplexität berücksichtigende Umweltpolitik.
Jetzt haben wir viel über das Jahr 2019 gesprochen, zurückgeblickt, was die Klimaproteste gebracht haben. Georg Ehring, im nächsten Jahr steht an Glasgow, glaube ich, als Ort der Klimakonferenz. Da lese ich zumindest, dass da die Pariser Vorgaben, die Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens, dass die jetzt da in konkrete Maßnahmen gegossen werden sollen. Wird das ein entscheidendes Jahr? Wird das wichtig oder ist das wieder eine von vielen Konferenzen?
Ich finde, Glasgow ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Klimakonferenz. Und was viel wichtiger ist als die Konferenz selber, ist das, was bis dahin passiert. Denn vor der Konferenz sollen alle Staaten ihre Klimaziele aktualisieren. Es gibt ja eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wir laufen derzeit, wenn alle ihre Klimaziele einhalten, ungefähr auf 3 Grad Erwärmung raus. Beschlossen ist 1,5 Grad. Das heißt, alle müssen, wenn dieser völkerrechtlich verbindliche Pariser Vertrag eingehalten werden soll, ganz, ganz kräftig nachbessern. Und das wird in diesem Jahr passieren. Die Europäische Union hat ja die Vorgabe gemacht mit ihrem Green Deal. Dann wird Deutschland seine Klimaziele auch noch ein Stückchen aufstocken müssen und vor allem die Maßnahmen. Und andere Länder werden das auch hoffentlich tun. Und dann ist das ein ganz entscheidender Schritt. Aber ich traue mir jetzt schon die Prognose zu, ausreichen wird das auch immer noch nicht. Und zwar noch lange nicht. Und dem werden weitere Schritte folgen müssen.
Mhm. Frau Marschall, wie blicken Sie aufs nächste Jahr? Es gibt ja die ein oder andere Äußerung schon oder Kommentierung, dass Ihre Bewegung schon an Zugkraft verliert, dass nicht mehr so viele Leute zu den Demonstrationen kommen. Ist das ein kleiner Durchhänger oder wie sehen Sie das? Was erwarten Sie vom nächsten Jahr?
Also das nächste Jahr ist einfach ganz klar ganz entscheidend, weil 2020 müssen Emissionen sinken, wenn wir das 1,5 Grad-Ziel noch erreichen wollen. Und das bedeutet, dass wir weiter auf der Straße sind und weiter laut sind und weiter für konsequente und gerechte Klimapolitik einstehen. Und also ich bin noch lange nicht fertig und ganz viele Menschen, die ich kenne, auch noch nicht.
Das erleben Sie in Ihrem Umfeld auch so? Sie haben diese Hoffnung, dass es so bleibt?
Also, dass es so bleibt, ist halt so eine Frage. Also, ob wir wöchentlich weiter streiken, wird sich herausstellen. Das ist natürlich eine Aktionsart, die sich irgendwann auch ausgelutscht hat, die überhaupt keine Reaktion mehr hervorruft. Irgendwie ist es langsam egal, dass deutsche Kinder irgendwie jeden Freitag der Schule fernbleiben und auf den Straßen stehen, weil sich nichts tut. Und dann müssen wir uns natürlich neue Kampagnen überlegen und werden aber auch weiter natürlich präsent sein.
Herr Metzger, was erhoffen Sie sich oder wie blicken Sie auf das kommende Jahr? Eher optimistisch oder eher Befürchtungen?
Also es hat zwei Aspekte, was die Fridays for Future Bewegung und diesen Klimaerregungszustand des Jahres 2019 betrifft. Der wird sich auf dem Level nicht halten lassen. Das sind wie immer Durchlauferhitzer, wo dann praktisch Dauerbewegte dabei bleiben, aber eben viele Mitläufer abspringen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich hoffe, dass die deutsche Politik versucht, die versprochenen Ziele einzuhalten und also eine echte Evaluierung der Ziele anzustreben und nicht permanent praktisch sich neue Ziele setzt, um dann unter der Messlatte wieder durchzurennen.
Ist das realistisch, Georg Ehring?
Ja, die müssen deutlich nachbessern. Es ist erstmal gut, wenn man die versprochenen Ziele einhält, aber man muss sich auch überlegen, die versprochenen Ziele reichen bei weitem nicht aus. Man wird da nachbessern müssen, man wird den CO2-Preis wahrscheinlich noch mal ein Stückchen hochsetzen müssen. Das ist ein Königsweg, wenn die Ziele ehrgeizig genug sind. Und für 1,5 Grad ist noch ein langer Weg und ganz wenig Zeit.
Wenig Zeit ist das richtige Stichwort. Auch unsere Sendung geht dem Ende zu. Wir haben es mit Ihnen begonnen, Helena Marschall. Lassen wir Ihnen das Schlusswort jetzt, auch weil um Ihre Bewegung ging es ja da. Jahreswechsel, Silvester, Ausblick aufs neue Jahr ist auch immer eine Sache für gute Vorsätze oder auch für Wünsche. Was wünschen Sie sich fürs neue Jahr?
Ich wünsche mir weiterhin, dass konsequente Klimapolitik gemacht wird. Und das bedeutet, dass wir nicht einfach so kleine Schritte machen können und dann dafür Lob bekommen, weil wir haben da klare planetäre Grenzen und wir haben Kipppunkte, die irgendwann kommen. Und dann ist es schön und gut, wenn man eine halbe Sache macht, aber halbe Sachen oder irgendwie kleine Schritte reichen halt einfach nicht. Und deswegen freue ich mich natürlich auch auf nächstes Jahr, weil ich habe richtig viel Bock, weiter auf der Straße zu stehen und weiter laut zu sein und coole Kampagnen zu machen. Und ich freue mich auch auf alle, die dabei sind und mit auf die Straße gehen und wählen gehen, auch in Kommunalwahlen und die sich mit für eine Veränderung einsetzen.
2019, das Jahr der Schulstreiks. Was haben die Klimaproteste gebracht? Das war heute unser Thema in Kontrovers. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserer Diskussionsrunde bei Helena Marschall von Fridays for Future, die Sie zuletzt gehört haben, bei Oswald Metzger, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Ludwig-Erhard-Stiftung, und auch bei Georg Ehring, dem Leiter unserer Umweltredaktion hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Martin Zagatta. Dankeschön für Ihr Interesse.